Ich begrüße euch zur mittlerweile 9. glaube ich, Ausgabe des Systrix SEO Talks hier beim OMT. Und auch dieses Mal bin ich mit 4 Experten am Start, um eure Fragen zur aktuellen SEO-Entwicklung zu beantworten. Und da schon mal ein dickes Danke. Ich habe diesmal sogar E-Mails bekommen. Also nicht nur über das Formular, wo ihr euch anmeldet, sondern es sind auch E-Mails gekommen. Ich werde sie nicht alle berücksichtigen können, die Fragen, aber ich werde sie auf jeden Fall sammeln und im Zweifel auch bei den nächsten Malen mitbringen. Je nachdem, wie es die Zeit zulässt heute. Bevor wir direkt in die Themen einsteigen, um Zeit zu sparen, möchte ich euch aber trotzdem noch kurz die Panel-Teilnehmer vorstellen, so wie wir es jedes Mal machen. Es sind ja immer mal andere da, wobei wir die Gesichter alle schon gesehen haben. Frei nach dem Motto Ladies First seht ihr hier die Julia Weißbach, ihres Zeichen Head of SEO bei der Agentur Syzygy. Ich muss immer wieder, Julia, ich muss immer wieder an deinen Vortrag bei der OMX nachdenken, wo du dann Sci-Sci-Jai gesagt hast. Wird das wirklich manchmal gesagt?
Das setzt sich durch. Ich sag dir das, Mario.
Also, geil. Also ich werde das ab jetzt immer sagen. SEO bei der Agentur Sci-Sci-Jai und sie ist Expertenratmitglied beim OMT Summit, was mich natürlich besonders freut, weil ich mit Julia, sie hat mich gerade bedauert, was in unserer Expertenratgruppe, WhatsApp-Gruppe so los ist, wie viel ich da zu tun habe. Aber nein, ich finde das total cool, dass ihr so engagiert seid. Als zweites seht ihr den Sebastian Adler, Teamlead für das SEO-Team der Frankfurter Agentur ReachX, sowie als dritten den Johann von Hülsen, Gründer und Geschäftsführer der Wingman Online Marketing GmbH aus Hamburg. Darf man das noch sagen? Ihr seid doch jetzt komplett remote, oder?
Ja, aber der Firmensitz, unser Briefkasten ist noch in Hamburg.
Okay, dann sagen wir aus Hamburg. Und der übrigens auch als Speaker beim Summit dabei ist, mit einem coolen Thema. Und last but not least, den Johannes Beuys, auch mit einer Keynote beim Summit dabei. Er ist Geschäftsführer von Systrix und auch Mitbegründer dieses Formates, bei dem ihr gerade dabei seid. So, jetzt habe ich genau 1,5 Minuten Einstieg gemacht und jetzt lasst uns direkt anfangen. Die letzten 3 Mal hat sich bewährt, euch zu fragen, was für euch die Top-Nachricht der letzten 4 Wochen, sprich seit unserer letzten Ausgabe ist. Johannes, du darfst anfangen.
Ja, perfekt. Wenn man anfängt, dann muss man immerhin nicht irgendwie bei allen Sachen sagen, ja genau, das hätte ich auch gesagt. Ist eigentlich ganz dankbar. genau, ich glaube, das Dezember 25 Core-Update war natürlich ein größeres Ding. Wenn wir mal so aus der reinen quasi klassischen SEO-Brille drauf gucken, ist jetzt abgeschlossen, hat ja relativ lange gedauert, bis Google mal wieder was macht. Ich glaube, mitgenommen habe ich eigentlich, dass Google dabei hauptsächlich eher Spezialisten vor Generalisten gesetzt hat. Also das ist schon, dass man bei Google jetzt schon hingeht und sagt, wenn es quasi eine Spezialisten-Webseite für Thema XY gibt, dann nehme ich vielleicht lieber die als den sehr allgemeinen, generellen Artikel auf einer sehr großen Brand-Webseite, die sich damit beschäftigt. Und ich glaube, dieses Thema EEAT, ich glaube, es kann keiner mehr so richtig hören, keiner will die Abkürzung mehr hören, aber ich glaube, das wird halt immer breiter, immer größer, wird für immer mehr Branchen relevant. Und das sehen wir, glaube ich, bei dem Core-Update auch so. Genau, was habe ich noch so mitbekommen? Google hat gesagt, dass sie quasi gar nicht mehr alle Core-Updates ankündigen. Wir hatten ja so vor 2, 3 Jahren war es ja schon noch so, dass Google quasi so alle 1, 2 Monate ein Core-Update angekündigt hat und dann hat sie auch was getan. Jetzt hat Google gesagt, sie werden nur noch die echten großen Core-Updates ankündigen und die kleineren Core-Updates kommen jetzt einfach so. Das heißt, wir haben wieder so ein bisschen mehr Spannung drin und haben wieder so ein bisschen mehr Unsicherheit drin. Finde ich eigentlich ganz schön. Jetzt quasi dann abseits von der reinen quasi klassischen SEO-Bubble. Ich glaube, dass Apple anerkannt hat, dass Siri ziemlicher Quatsch ist und gesagt hat, dass sie es nicht selber hinkriegen und künftig auf Google Gemini für AI-Themen setzt. Das ist, glaube ich, ein ziemlich großes Ding für uns. Und ansonsten natürlich noch, dass ChatGPT offenbar das Geld ausgeht und dass sie künftig auf Werbeanzeigen setzen müssen. Das hat, glaube ich, auch nochmal ganz spannende Implikationen und Diskussionsgrundlage für uns alle. Genau, das waren so meine 4 Themen, würde ich sagen.
Sehr cool. Ich hoffe, du hast den anderen was übrig gelassen. Johann, du hast fleißig genickt. Hast du was hinzuzufügen? Hast du noch was Cooles? Was hat dich am meisten beschäftigt?
Ja, also das ChatGPT, das Geld ausgeht, das war ja Ende letzten Jahres schon offensichtlich, wird jetzt noch offensichtlicher. Fand ich auch tatsächlich sehr süß. Gemini hatte ich auch auf der Liste als Ersatz für ChatGPT, was Siri angeht. Und was ich tatsächlich ganz cool finde, wie Gemini eingebaut wurde in Google Trends. Also wer sich das noch nicht angeguckt hat, das ist tatsächlich ganz cool geworden, jetzt Google Trends nochmal aufgewertet als Recherchetool, man muss sich trotzdem damit beschäftigen, wie diese Daten funktionieren und dass das keine absoluten Zahlen sind, sondern immer relativ zum Gesamtsuchvolumen und so weiter und so fort. Aber ich finde diese Integration sehr gelungen und hilfreich. Das fand ich ganz gut. Und am meisten gefreut oder am meisten geschmunzelt habe ich eigentlich in den letzten Wochen, als Google gesagt hat, dass sie ihren Index doch nicht teilen wollen. Das fand ich sehr schön. Sie sind ja verknackt worden letztes Jahr. Ihr seid ein böser Monopolist und dafür müsst ihr eine Strafe bekommen. Und dann waren ja verschiedene Strafen im Gespräch. Aufspaltung von Alphabet als Firma und Abspaltung des Chrome-Browsers beispielsweise. Und dann war das Urteil, ja, ihr müsst zweimal an jeden Wettbewerber gegen eine Gebühr euren Index teilen. Also welche URLs indexiert mit was für Scores im Wesentlichen. Und haben alle gesagt, oh, Google ist da ja künstlich bei weggekommen. Und dass Google jetzt gesagt hat, ach, wir haben jetzt trotzdem gar keine Lust, das am Ende zu tun, sondern wir warten lieber, wir spielen lieber nochmal auf Zeit und warten, bis OpenAI pleite ist, bevor wir denen unsere Daten geben. Das fand ich hat mich sehr zum Schmunzeln gebracht, dieser Move.
Sebastian, Dritter in der Runde.
Ja, was ist noch übrig geblieben? Ein Hinweis zu Gemini bei Google Trends, ja, das hat mir auch sehr gut gefallen. Und wenn man das benutzt, sieht man übrigens auch sehr gut, welche Schwierigkeiten die KI immer noch hat bei Themenzuordnung, weil da wirklich Augen auf beim Reingucken, wenn man zum Beispiel nach Finanzprodukten sucht und da ist unter anderem ein Depot dabei, dann wird einem, oder mir zumindest, wurde das Depot aus dem Themengebiet Verkehr und so vorgeschlagen, das heißt Eisenbahndepot. Das klappt noch nicht so gut, aber ansonsten ist es auf jeden Fall ganz schön anzusehen. Was wurde noch nicht genannt? Die Personal Intelligence, die Google für Gemini und AI Mode und so jetzt anbietet. Das heißt, Google möchte uns die Möglichkeit geben, dass unsere eigenen Google-Apps damit berücksichtigt werden. Und wenn ich im AI-Mode sage, wo kann ich Geld sparen dieses Jahr, wird direkt gesagt, hey, du kriegst E-Mails von Krankenkasse XY, guck doch mal bei einer anderen Krankenkasse und so weiter und so fort. Also das ist auf jeden Fall was mir zum einen sehr gut gefällt, zum anderen, was mir auch ein bisschen Angst macht, aber der Trend ist wahrscheinlich nicht aufzuhalten. Und ich mache gar nicht weiter, ich möchte Julia noch was übrig lassen.
Er sagt, dass ich Julia reden lasse. Nein, Julia, du bist die Vierte im Bunde.
Oh, danke, Sebastian, danke. Nachdem Johannes einfach 5 gesagt hat, ein Johannes, ein pro Person. Gut, was habe ich jetzt? Was habt ihr für mich noch Schönes übrig gelassen? ChatGPT Health? Ja, tut mir leid, ich muss ja das jetzt nehmen, wenn der ganze coole Scheiß schon weg ist. Ja, das fand ich aber tatsächlich ganz spannend, weil ich hat so ein bisschen an meiner Meinung gerüttelt, dass ich verschiedene Systeme spezialisieren. Ne? Also, dass jetzt ChatGPT da seinen Gesundheitsberater rausbringt, das ist natürlich auch fragil, würde ich sagen. Ne? Weil gerade so der Gesundheitsbereich ist natürlich ein gewagtes Thema, aber wahrscheinlich auch das, was sehr häufig gefragt wird oder in der konversationalen Suche diskutiert wird. Da wollen sie ja jetzt innerhalb von ihrer Oberfläche quasi so einen extra Bereich für machen, ja, wo ich dann all meine Gesundheitsfragen klären kann. Und das haut so ein bisschen in diese Kerbe, wird jetzt ChatGPT, ja, erkennen Sie jetzt langsam, dass Gemini vorbeizieht und Sie spezialisieren sich jetzt einfach auf den Gesundheitsbereich, weil ich persönlich dachte immer, der Markt wird sich generell konsolidieren. Ne? Ich dachte nicht, dass es so Spezialisierungen gibt, weil grundsätzlich, wenn wir ehrlich sind, können alle auf mehr oder weniger alles zugreifen. Jetzt von Benutzerdaten abgesehen. Aber das fand ich deshalb ziemlich spannend. Und gibt's noch irgendwas? Das Universal Commerce Protocol fand ich auch spannend, was Google jetzt veröffentlicht hat, was ja quasi, nennen wir es mal eine Universalsprache, ja, ist, mit KI-Agenten quasi mit Online-Shops kommunizieren können. Das geht ja dann so in die Richtung, sind Online-Shops jetzt doch tot? Ja, weil du kannst alles einfach innerhalb der, ich nenne es mal KI-Suche, abbilden. Dein KI-Agent macht das denn für dich. Du sagst, ich möchte, keine Ahnung, neue Laufschuhe haben, Größe 39 in Blau, niedrigster Preis von Nike. Macht er dir, kauft er dir. Das geht in diese vorhergesagte Richtung, ne, dass wir das machen. Und das verändert tatsächlich für uns im SEO dann schon relativ viel, weil wir ja dann doch hinkommen zu eine Optimierung, die mehr auf Maschinenauslesbarkeit aus ist. Ne? Also ja, natürlich User first, bla bla bla. Aber wenn es nachher nur noch darum geht, dass KI-Agenten mit anderen Agenten oder Maschinen reden, dann ist es natürlich notwendig, dass du deine Daten komplett strukturierst, auch im Merchant Center alles ausgezeichnet hast, alles komplett auslesbar gemacht hast und gar nicht mehr so notwendig, dass du es schön bildhaft und fantastisch für den User auf der Website hast. Das war meins. So, ich hatte noch zwei.
Sehr cool. Ja, super cool. Ich habe das mit den Google Trends, das habe ich gar nicht mitbekommen. Dementsprechend, ich bin gerade nebenbei schon ein bisschen am Gucken, aber ich glaube, ich muss mich damit in Ruhe mit beschäftigen. Ich würde direkt gerne einsteigen mit der ersten Frage. Ich habe erstmalig einen Screen geschickt bekommen. Ich habe ja schon gesagt, dass ich auch E-Mails bekommen habe mit Fragen im Vorfeld. Sonst könnt ihr das ja immer über das Formular eingeben. Ich muss dafür einmal meinen Bildschirm teilen. Und darauf basierend ist dann die erste Frage, ja, auch das geht theoretisch. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ihr könnt mich sehen, oder? Ihr könnt euch jetzt doppelt sehen wahrscheinlich. Und jetzt seht ihr den Screen. Julia, bestätigen wir nochmal kurz.
Ja.
Sehr gut. Die Frage, wenn du magst, darfst du auch direkt anfangen. Was ist hier passiert?
Gut, jetzt zeigt sich natürlich, wie blind ich bin. Ne? Ja, das ist die erste, ich nenne es mal die Phase 1. Ja, das zeigt ja die typische Entwicklung mit der AI-Overview-Einführung. Impressions bleiben weiter hoch, Traffic, Klicks gehen klar runter. Dann sind die Impressionen eingebrochen. Ja, sehr gut. Ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig, ohne die genauen Umstände zu kennen, die Marke, die Website und was genau dort passiert ist. Aber grundsätzlich könnte es daran liegen, dass du selbst an Sichtbarkeit in den AIOs verloren hast. Ich glaube, um diese Zeit war auch das Spam-Update. Eventuell ist man davon betroffen gewesen. In erster Linie, wenn Impressionen so niederbrechen, dann heißt es, dass du ganz salopp ausgedrückt einfach nicht mehr sichtbar bist. Ja, das heißt, du wirst wahrscheinlich aus den AI-Overviews rausgeflogen sein oder auch aus der, sag ich mal, traditionellen Google-Suche. Und warum das passiert ist, das müsste man sich jetzt im Detail mal angucken. Ja, also welche Rankings sind verschwunden, welche Seiten haben an Sichtbarkeit verloren. Da würde ich jetzt mal reingehen und im Detail schauen, woran es denn liegt. Ne, man sieht jetzt schon wieder, dass es sich, mehr oder weniger normalisiert, wir wieder diese normale Gap haben zwischen Traffic und Impression. Aber das wären so die Schritte, die ich jetzt mir im Detail dann angucken würde. Ne, wenn ich jetzt den Laden, den was auch immer es ist, treuen würde, dass ich schauen würde, welche Seiten sind genau betroffen, welche Rankings sind weggebrochen, an welchen AI-Overviews erscheine ich nicht mehr. Kann man ja auch gut in der Sichtbarkeit der einzelnen Seiten verfolgen. Zwinki Zwanka to Johannes. Und mal schauen, ne, woran es liegt, ob man den Content angleichen muss, ob man vielleicht die Dinge besser strukturieren muss, ob Konkurrenten zugelegt haben, ne, und man entsprechend eben auch nochmal was aktualisieren muss. So würde ich rangehen.
Johann, mal die Frage an dich, weil wir, glaube ich, vor 2 oder 3 Monaten schon mal ein bisschen über dieses Thema gesprochen haben. Wir sehen jetzt hier theoretisch ja kein Traffic, also den Traffic-Verlust sehen wir irgendwann, als die AI-Overviews losgingen. Ich glaube, das ist auf, ich weiß jetzt zufällig, um welche Seite es geht. Das ist ähnlich wie bei uns, ein bisschen informationsbasiert, gibt einen Blogbereich und so weiter, da ist der Traffic eingeknickt. Ich sehe da relativ viele Parallelen zu uns, deswegen versuche ich das mal so ein bisschen besser zu beschreiben. Du siehst jetzt hier, die Klicks gehen runter mit der Einführung von AI-Overviews, die Sichtbarkeit bleibt erstmal gleich. Per se, danach gehen die Impressions runter, aber die Klicks gehen jetzt sogar nach im Januar wieder ein bisschen nach oben. Jetzt ist natürlich die Frage, mit welchen KPIs gehe ich ran? Ich habe den Spruch von, war es Ryan Fishkin, ich weiß es nicht genau, ich glaube bei irgendeiner Veranstaltung sogar hier in Deutschland, hat gesagt, SEO ist demnächst eher ein Branding-Kanal als ein, oder zumindest wurde mir das überliefert, ich selbst habe es nicht gesehen, es wurde mir von 2 Seiten gesagt, dass er das gesagt hätte. Wie auch immer, mir ist auch relativ egal, was Ryan Fishkin sagt, aber in dem Punkt an dich gerichtet, wäre das jetzt hier überhaupt in Anführungszeichen erstmal ein Problem? Also wenn es ein Branding-Kanal ist, ist die Sichtbarkeit natürlich entscheidend. Wenn wir auf Traffic und dann vielleicht die Umsätze im Nachgang gucken, dürfte ja hier eigentlich nichts passiert sein, oder wie siehst du das?
Ich würde widersprechen, also selbst wenn SEO ein Branding-Kanal ist, ist dieser Drop an Impressions gemessen in der Google Search Console meiner Meinung nach überhaupt kein Problem. Mhm. Weil was wir in dem Screenshot sehen, ist ein sehr abrupter Drop von einem Tag auf dem anderen. Und das Zweite, was auffällig ist, ist in dem Screenshot, dass die durchschnittliche Position 30,2 ist. Egal, ob jetzt mit AI-Overviews oder ohne, Menschen sind von Google daran gewöhnt, auf den ersten Ergebnissen das zu finden, was sie suchen. Das heißt, die wenigsten klicken auf Seite 2. Wer auf Seite 2 geht, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Bot. Wer auf Seite 3 geht, ist mit noch höherer Wahrscheinlichkeit ein Bot, beziehungsweise hat den NUM100-Parameter aktiviert, dass man sich 100 Ergebnisse auf einmal anzeigen lassen kann. Das machen relativ wenig Nutzer, deswegen hat Google diesen Parameter abgeschaltet. Und was wir dann sehen an der Stelle, ist, dass die Keyword-Monitoring-Tools dieser Welt oder viele davon Schwierigkeiten hatten, die Ergebnisse noch abzurufen auf hinteren Seiten. Das heißt, ich glaube, wenn man den Graphen für die durchschnittliche Position hier noch einblenden würde, würde man zu genau diesem Punkt sehen, dass nur noch die Impressions auf Seite 1 und 2 bleiben, weil die Scraping-Tools alle ihre Energie oder viele ihre Energie konzentrieren mussten auf Seite 1 und 2 und nicht mehr so viel die Top 100 gescraped haben. Das heißt, mit hoher Wahrscheinlichkeit ist hier viel Sichtbarkeit weggebrochen, die bei Scraping oder von Scrapern genutzt wurde. Und die beeinflusst das Branding nicht, weil es keine Menschen waren, die es gesehen haben. Es gibt teilweise sehr schöne Pattern dabei, die man sehen kann. Und tatsächlich ist, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, über diesen Hack, wie man angeblich sehen kann, wofür man in AI-Mode angezeigt wird bei Google, dass man in der Search-Konsole gucken kann nach Suchanfragen, die 9 oder mehr Worte haben. Und dann wird gesagt, naja, das ist wahrscheinlich das, wie du im AI-Mode dargestellt wirst. Und das kann per Definition einfach nicht sein, weil die Search-Konsole alle Suchanfragen filtert, die weniger als, sie sagen, ein Dutzend Mal in mehreren Monaten eingegeben werden. Und so eine Suchanfrage mit 9 Worten, wenn wir die alle tippen würden, wir würden jeder einen anderen Typo einbauen. Das heißt, per Definition, wenn wir die dann 10, 12 Impressions finden für so eine lange Query, dann ist das nichts, was im AI-Mode angezeigt wird, sondern es ist ein Keyword, das irgendjemand mit einem Tool scraped, um das zu monitoren. Und davon werdet ihr alle in der Search Console jede Menge finden. Nicht nur von so langen Queries, auch bei anderen, wo es sehr unwahrscheinlich ist, dass Leute eingeben. Und inzwischen ist die Impression mehr oder weniger nutzlos geworden als Kennzahl. Leider. Das heißt, wir haben Properties, bei denen wir sicher sind, dass über die Hälfte der Impressions von Scrapern kommt.
Heißt das, ich könnte jetzt, Johannes, du wirst uns mir das wahrscheinlich beantworten können, heißt das, dass jetzt Anfang September war der Tag, wo dieser NUM 100 da abgeschaltet wurde?
Das war eigentlich so Mitte September. Aber ist natürlich trotzdem, wenn ich mir quasi die Webseite angucke, die irgendwie 110 Millionen Impressions haben soll, dass dann quasi so ein, also das wäre quasi ein echt enorm hoher Anteil von quasi künstlichen Impressions. Also das kann, also spricht eventuell für irgendwie ein anderes Thema. Also mein Blick darauf ist eher so ein bisschen, dass Google ja bei der, also quasi Google ist ja sehr weich dabei, was eigentlich eine Impression ist. Und klar, Google versucht das irgendwie zu definieren und sagt schon, also das Ergebnis muss irgendwie angezeigt werden, aber was das Ergebnis ist und in welcher Form und so, da denkt Google sich ja schon regelmäßig neue Sachen aus. Also mein erster Gedanke, als ich das gesehen habe, war, dass das irgendeine relativ obskure Integration ist, die vielleicht so im Rahmen von so einem EU-Wettbewerbsverfahren irgendwie so eine quasi weitere Treffergeschichte oder weitere vertikale Treffer oder keine Ahnung, was es da im Laufe der Zeit alles so gab, was eher in Europa aufgetreten ist. Dass das sowas war, was quasi bei Google komplett auch auf den hinteren Positionen eventuell als Impression gezählt wurde, auch wenn es vielleicht gar nicht so ein richtiger menschlicher Bot auch gesehen hat, sondern wenn es quasi eher quasi rein in die Google Logfiles reingelaufen ist und was dann eventuell in dieser NUM 100 Geschichte nicht mehr gezählt wurde. Aber ich glaube, für mich ist, glaube ich, mehr als nur NUM 100, sondern ist schon irgendwie eine Kombination aus irgendwie relativ seltsame, obskure Integrationen, die vielleicht so ein bisschen vielleicht irgendwie lokale Geschichten oder eher so eine Maps-Geschichte oder also es gibt ja so ein paar quasi vertikale Integrationen, die EU Google vorgeschrieben hat, wo dann über den vertikalen Google-Suchen jetzt immer so eine Bar ist und die zählt ja auch als Impression, auch wenn man da nur so eine ganz kleine Bubble drin ist. Und ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass sowas quasi in Kombination mit dieser NUM 100-Geschichte dafür sorgt. Aber ich glaube, im Kern müsste man in der Tat mal ein bisschen tiefer einsteigen. Das ist natürlich ein bisschen raten.
Also Mitte September würde ja passen, also wenn ich den großen Abfall hier sehe. Aber da wäre die Frage jetzt von mir mal nochmal an Julia und Johann eigentlich, bevor ich Sebastian noch was dazu sagen lasse. Seht ihr diese Entwicklung zufällig dann auch bei anderen Kunden zu diesem Zeitpunkt?
Ja, also bei stark informational getriebenen Seiten mit Geschäftsmodellen mit einem hohen Konkurrenzdruck, wo viele irgendwie dabei sind und das beobachten. Ich habe mehrere Properties, die genauso aussehen unter meinen Kunden. Nicht unbedingt, was den Traffic-Verlust vorher angeht, aber den Impression-Drop an der Stelle auch in der Größenordnung finde ich gar nicht überraschend und habe ich mindestens 4-5 Properties, bei denen es genauso aussieht. Mhm. Mit komplett unterschiedlichen Geschäftsmodellen, was leider gegen diese Integrationsthese von Johannes spricht, die ich sehr nachvollziehbar finde. Aber ich habe keine gemeinsame Integration gefunden, die irgendwie funktionieren würde für die unterschiedlichen Seiten, die ich gesehen habe.
Also wir haben es auch, aber nicht in diesem Ausmaß tatsächlich. Also den Drop, glaube ich, haben alle gespürt, aber nicht derart stark, muss ich sagen. Deswegen aber, wie gesagt, ne, kann ja auch nur an unserer Bubble liegen, die wir uns da angeschaut haben. So ein Drop habe ich nicht erlebt.
Sebastian, deine Meinung dazu?
Was bleibt mir da noch viel übrig? Also mein erster Gedanke war, wie gesagt, auch wie schon von Johann vorgeschlagen, mal das Positionschart daneben zu legen und zu gucken, ob dann die Positionen nach oben gehen. Und das würde dann eben für diese Parameterabschaltung sprechen. Ansonsten, wo sowas auch passiert, natürlich nicht in dem Umfang, aber was da auch mit reinspielen kann. Ne? Zu der Zeit ist auch viel auf den SERPs losgeworden, ob wir vielleicht Sidelinks oder so Brand-SERPs verloren gegangen sind, wo halt mehrere URLs in einem Snippet angezeigt werden. Wenn dann, weiß ich nicht, die Login-Seite auf einmal wegfällt, dann fallen halt extrem viele Impressions auf dieser URL weg. Das sieht man bei manchen Seiten halt auch. Das wäre halt noch so das Nächste, was ich mir angucken würde, wenn all die Punkte, die schon angesprochen wurden, abgeklopft sind.
Also ich habe hier mit reingeguckt und da sind die Brand-Keywords komplett ausgeklammert gewesen. Das habe ich nämlich vorher, bevor ich den Screen gesehen habe, und ich mache mal kurz, dass ihr euch jetzt nicht doppelt seht. So, jetzt müsstet ihr den Screen nicht mehr sehen, glaube ich. Das war das Erste, woran ich auch drüber nachgedacht habe, ob es da irgendwo einen Impact hätte geben können. Deswegen habe ich direkt mir nochmal einen zweiten Screen schicken lassen. Und das war jetzt einer ohne Brand-Keywords. Ja, also vielen Dank dafür. Ich hoffe, die Person ist da, die mir das geschickt hat und was damit anfangen kann. Aber ich glaube, es war auch sehr erhellend für alle anderen. Ich fand es sehr spannend, die unterschiedlichen Meinungen mal zu hören. Ich würde jetzt, wir haben jetzt eine Menge User-Fragen reinbekommen. Und um so möglichst viele zu beantworten, würde ich es gerne so machen wie die letzten Male, dass immer einer zu einer Frage, und ihr könnt mir, wenn ihr zu einer Frage ganz bestimmt auch noch was sagen wollt, irgendwas ergänzen wollt, dann schreibt ihr mich kurz über den Chat an und ich gebe euch auch das Wort, sodass wir nicht immer alle vier befragen und dann am Ende, so wie Sebastian jetzt oder vorhin Julia sagt, okay, was bleibt mir jetzt noch übrig? Wir ziehen das einfach jetzt schnellstmöglich durch. Wenn einer noch eine sinnvolle Ergänzung hat, schreibt mich an, dann machen wir das jetzt im besten Sinne der User weiter, so wie die letzten Male. Julia, was ist wichtiger, Content-Qualität oder Backlinks? Zusätzlich, das war die Frage, die vorher reinkam, die habe ich euch sogar schon geschickt gehabt. Jetzt eine kleine Ergänzung. Wie ist guter Content heute aufgebaut, damit er langfristig rankt? Als Ergänzung. Das kam nämlich jetzt gerade eben über das Publikum rein. Kann man vielleicht verbinden.
Tut mir leid, Johann hat mich irritiert. Ich finde, das kann man tatsächlich so gar nicht explizit sagen. Ich würde natürlich auf Content-Qualität tippen, weil ohne Content-Qualität erscheinst du gar nicht, ne? Also da hast du gar keine Chance. Das heißt, das ist so die Basis für alles, gerade jetzt im Zeitalter von KI-Content. Glaube ich, musst du einfach eine ordentliche Content-Qualität an den Tag legen. Backlinks würde ich ein bisschen erweitern, ja, nicht nur Backlinks, sondern Mentions auch generell, die bestätigen das natürlich, die bestätigen deine Relevanz, deine Autorität, dein Trust. Das heißt, das eine wird ohne das andere nicht gut funktionieren, zumindest nicht in AI-Search. Von daher würde ich an Position 1 Content-Qualität, dicht gefolgt von Backlinks und Mentions, sagen, und wie gut der Content aufgebaut sein muss. Also wir haben ja einmal das Inhaltliche, ne? Da ist, glaube ich, jetzt durch die Millionen Content-Pieces, die gerade auf AI-Bots niedergeschissen werden, entschuldige, ich versuche nach einem anderen Wort zu finden, aber es ist mir leider misslungen, aber es ist ja auch einfach so, ja, haben wir natürlich den extremen Druck, einmalig zu sein. Und ich glaube, diese Uniqueness, die muss jeder jetzt für sich in seinen Content-Pieces herstellen. Ob du das jetzt über Experten machst, ja, indem du da Expertenmeinung, Interviews mit integrierst, ob du Data Storytelling betreibst, das heißt eigene Studien, Statistiken mit reinbringst, ja, oder ob du zumindest mal einen speziellen Use Case, eine kontroverse Meinung mit einbaust oder ein Thema vielleicht ja tatsächlich mal ein Müh nach vorne bringst, das sei dahingestellt. Aber ich glaube, ohne diese Uniqueness wirst du in diesem Einheitsbrei von AI-Content untergehen. Das zweite Thema ist die Struktur. Na, ich glaube, wir brauchen jetzt auch für AI-fähigen Content, sag ich mal, eine noch klarere Strukturierung. Das heißt, Summaries, Too Long Don't Read Absätze, Inhaltsverzeichnisse, Listings, Fraggles, all das direkte, kurze Antworten auf wirklich relevante User-Fragen. Und letzter Part ist natürlich dieses ganze Thema Hyperpersonalisierung, ne, dass du versuchst, wirklich deine Zielgruppe haargenau anzusprechen, die wirklichen Use Cases mit reinzubringen, nicht irgendwas, was man sich ausgedacht hat. Ne. Ich glaube, eine solide Prompt-Recherche kann dabei helfen, dass ich nicht auf irgendwas baue, was letztendlich gar nicht existiert. Ich hatte letztens wieder den Fall, dass ein Content-Team zu mir gesagt hat, wir brauchen keine Prompts, wir haben uns da schon selbst was ausgedacht. Es stirbt real jedes Mal ein SEO, wenn ein Content-Team sowas sagt. Das darf nicht passieren. Ne? Aber wenn wir das haben, dann können wir den Content natürlich auch entsprechend anpassen. Das war's. Und damit gebe ich zurück ins Studio.
Vielen, vielen Dank. Wo bist du gerade? Berlin oder Hamburg?
Berlin.
Nach Berlin. Wir gehen weiter nach Hamburg zu Johann. Johann, Apple setzt künftig auf Google Gemini für AI. Könnte das einen Impact für uns SEOs haben?
Ja, das hat definitiv einen Impact für uns SEOs. Aus dem einfachen Grund, dass ich jetzt kein Smartphone mehr kaufen kann, das ohne Gemini-Unterstützung laufen wird. Also ich muss mir irgendwas basteln, irgendeine von Google befreite Android-Version oder irgendwie sowas, um ein Smartphone zu haben, das ohne Gemini-Unterstützung läuft. Und das ist natürlich ein Riesending, weil Perplexity redet keiner mehr drüber, DeepMind redet keiner mehr drüber, über Meta hat noch nie jemand geredet, was irgendwie diese LLM-Geschichten angeht. Und das bedeutet dann am Ende, es gibt nur noch OpenAI und Google in diesem Sprachassistenten-Ökosystem aktuell, abgesehen von Nischen, also es gibt ja auch noch europäische Alternativen oder so, die auch alle zu einem kleinen Teil in der Nutzung nicht nur Assistenzaufgaben ausführen, sondern auch zur Wissensbeschaffung genutzt werden und damit auch Suche stattfindet. Und wir können damit rechnen, dass OpenAI aus diesem Rennen oder in diesem Rennen auch echte Schwierigkeiten bekommt. Sie sind mit Microsoft so ein bisschen inzwischen, zumindest sind sie nicht mehr Best Buddies. Dann gibt es am Ende eine riesen Finanzierungslücke bei OpenAI. Ich glaube nicht, dass sie es mit tausender Kontaktpreis, Impression, Werbung irgendwie so hinbekommen. Mal gucken. Ich bin noch nicht überzeugt, dass das irgendwie die finanzielle Seite davon rettet. Und dann ist tatsächlich das Suchinterface Google Gemini an der Stelle. Und gut, Claude habe ich vergessen, aber die sind ja ohnehin weniger assistent als Zuarbeiter in Business Cases oder Business Umfeldern. Von daher würde ich die so ein bisschen rausnehmen. Aber deswegen glaube ich, hat das einen massiven Impact auf uns. Gemini wird von Google überall eingebaut, jetzt auch in Chrome als Automatisierungshilfe. Und es wäre illusorisch oder es ist unwahrscheinlich, dass Menschen dann in diese Sprachassistenten in Zukunft keine Suchen mehr reinschmeißen. Und wenn Gemini dann das ist, was diese Suchen beantwortet, dann müssen wir uns als SEOs damit beschäftigen.
Ich habe gerade eine Frage reinbekommen, die nochmal zur Aussage, zur Frage vorher an Julia geht. Julia, was ist denn eine, in Anführungszeichen, solide Prompt-Recherche?
Ich hatte so befürchtet, dass das kommt, ne? Ja, aber berechtigte Frage. Also, was wir jetzt tun, ist, wir haben ja ganz viele Tools, die uns jetzt schon Suchvolumen rausgeben. Das heißt, was wir jetzt machen ist, wir haben natürlich diverse Tools und wir glauben gerade alles zusammen, um eine halbwegs solide Datenbasis hinzubekommen. Ne, wir können mit Systrix arbeiten. Ja, ich wurde gezwungen, das zu sagen. Nein, Scherz, wir arbeiten tatsächlich mit Systrix. Es gibt diverse weitere Tools, ja, wie jetzt zum Beispiel ein Peak AI, was dir zumindest schon mal eine Tendenz an Suchvolumen ausgibt. Ich würde immer empfehlen, ganz stark auf eine Zielgruppen- und Personaableitung einzugehen. Das heißt, wirklich zu schauen, was hast du für Personas? Ja, das sind nicht die drei eingestaubten Hanseln, die auf Confluence versauern, sondern das müssen tatsächlich wirklich gute Nutzergruppen sein, die ihr für euch identifiziert habt. Und davon ausgehend schauen, wie diese Leute dann suchen und was sie interessiert. Und da ist man dann ganz schnell auch im Bereich Community. Das heißt, reinzuschauen, was wird dann in Blogs, Foren, den Communities, die für euch interessant sind, diskutiert? Was sind das für Fragen, die da auftauchen? Ja, was sind reale Probleme, die eure Zielgruppen und Personas haben? Und so machen wir es gerade, ne? So bauen wir es auf. Und dann kannst du immer noch mal deine paar Fragentools, die du im SEO noch hast, mit dazu nehmen, ja, und dir da vielleicht noch mal das ein oder andere rausklauen. Aber so bauen wir es zurzeit auf.
So, das Studio gibt jetzt weiter nach Bonn oder nach Berlin? Ich gebe erstmal die nächste Frage gebe ich dem Johannes. Die Frage gebe ich Sebastian. Sebastian, warum ranken große Brands mit mittelmäßigem Content trotzdem? Frag dich, warum ich dir die Frage stelle.
Die undankbarste Frage im ganzen Fragenkatalog. Die Magie der Marke. Also eigentlich steckt die Antwort ja schon in der Frage, würde ich sagen. Und es liegt zum Beispiel auch daran, dass die Marken genau überall da schon sichtbar sind, wo Julia gerade gesagt hat, dass sie recherchiert. So letztendlich ist es das. Ne? Google hat schon vor Dekaden gesagt, der Weg in die Suchergebnisse ist, become a brand, ja, werde eine Marke, sei eine Marke. Marken sind letztendlich auch das, was Leute suchen. Ne? Man könnte auch fragen, warum verkaufen große Autohersteller so viele mittelmäßige Fahrzeuge? Weil es halt große Marken sind, obwohl die Fahrzeuge gar nicht so geil sind. Und das ist in der Regel leider der größte Schlüssel dahin. Also man muss schon irgendwie in Richtung Marke arbeiten können. Wenn man jetzt selbst noch keine große Brand ist und nicht Nike ist, hat man es natürlich schwierig. Da muss man versuchen, den Umweg über eben fachliche Expertise in seiner Nische zu gehen. Und das geht dann halt leider nicht mit mittelmäßigem Content, sondern nur mit guten Inhalten. Das ist die Schwierigkeit. Aber wenn man den Weg von Anfang an entschlossen geht, dann wird dann auch was aus der Marke. Und wenn man sich abhebt und zum Ende die Marke wird, die nicht mit mittelmäßigen, sondern mit brauchbaren Inhalten rankt, die auf die Personas zugeschnitten sind, die, wenn man ne, Julia folgt, tatsächlich auch mal zu Ende gedacht sind und nicht so dahingekleistert mit, ich glaube, wir adressieren jemanden mit einem mittelmäßigen Einkommen, sondern genau wissen, was die Kunden brauchen und wollen, dann hat man auch den Erfolg, den die Marken haben, ohne sich groß drum zu kümmern.
Ist das jetzt gut oder schlecht?
Es ist anstrengend, aber es lohnt sich am Ende. Also ja, es ist auf jeden Fall nichts, was man schnell von heute auf morgen schafft. Aber ich sage mal, es hilft auf jeden Fall, wenn man sich mit seiner Zielgruppe auseinandersetzen muss, weil was kann man daran gewinnen, nämlich Verständnis für seine Kunden. Und nichts hilft einem Unternehmen, einer Marke, einem Dienstleister, einem Hersteller mehr, als zu verstehen, was seine Kunden brauchen und ärgert. Ne? Weil andersrum ist, wenn ein Hersteller oder eine Marke nicht versteht, was die Kunden wollen, dann lohnt die Marke irgendwann nicht mehr, weil dann schlägt das ins Negative um. Und dann wird man zum, weiß ich nicht, Philips unter den Handyherstellern. So, das will ja keiner.
Nokia. Machen Nokia noch Handys?
Ich überlege gerade. Also die Marke existiert. Die Marke existiert noch, es gibt noch Telefone zu kaufen. Das ist so eine Mischung aus Smartphone und Featurephone. Aber es sind keine Nokia-Telefone mehr.
Ja, es ist spannend. Ich hatte diese Banane mal. Kennt ihr die noch aus dem Film mit Neo? Wie hieß er denn noch? Ihr wisst, was ich meine. So, nächste Frage. Jetzt gehen wir in die... ich muss mal so ein bisschen schmunzeln. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Es hat nichts mit den Antworten der Experten zu tun, sondern dass hier unser Chat hier die ganze Zeit unter den... vier, die ihr hier seht, immer so ein bisschen was hin und her geht. Dementsprechend muss ich jetzt die nächste Bundesstadt ankündigen. Und zwar, wir gehen jetzt nach Bonn. Sorry für den Insider. Wie messe ich SEO-Erfolg, wenn der Traffic sinkt, aber Leads gleich bleiben?
Na ja, gut, ich meine, solange die Leads gleich bleiben, ist das Thema eigentlich erstmal ganz gut erledigt. Ne? Also es ist ja quasi das Ziel erfüllt. Also ich glaube, quasi beim Thema Metriken und beim Thema, wie misst man Erfolg, gibt es einfach wahnsinnig viele Blickwinkel drauf und jeder hat seine eigene definitive Weisheit. Ich glaube, ich würde mal so ein bisschen quasi von oben drauf gucken und schauen, wie eigentlich so eine Kennzahlenkette aussehen kann. So, also im Kern hat ja schon erstmal jedes Unternehmen als Firmenziel Gewinn zu machen. Das ist halt so, sonst wird es die Firma nicht geben. So, das heißt, ganz hinten müsste eigentlich stehen, dass man halt Gewinn macht. Um Gewinn zu machen, muss man in der Regel davor Umsatz machen. Das heißt, man guckt sich quasi Umsatz an. Um Umsatz zu machen, brauchen die meisten Firmen irgendwie Kunden. Das heißt, man muss sich die Kundenanzahl angucken. Und um Kunden zu haben und zu gewinnen, ist man quasi beim Thema Leads. Das ist quasi das, was in der Frage drin war. Und diese Leads entstehen ja meistens nicht, sondern die müssen irgendwie quasi, die kommen quasi nicht aus dem Himmel runtergeflogen, sondern müssen quasi erzeugt werden. Und ich glaube, da sind wir dann quasi beim Thema SEO. Und da geht es in der Regel halt irgendwie um Sichtbarkeit in quasi, früher war es ausschließlich Google, mittlerweile reden wir wahrscheinlich von verschiedenen quasi Antwortgeschichten wie einem Google, wie verschiedenen Chatbots, wie keine Ahnung, was noch so dazu kommt. Aber in der Regel geht es halt schon darum, an den Stellen mit seiner Marke präsent zu sein, wo potenzielle Kunden nach einem suchen und diese Kunden möglichst nicht anonym zu lassen, sondern in nicht mehr anonyme Leads zu wandeln. So, von daher finde ich quasi den Blick darauf, sich Leads anzugucken, bei den allermeisten quasi Firmen und Geschäftsmodellen schon den richtigen. Natürlich gibt es reine Publisher, das ist ja ein bisschen anderes Thema, die natürlich auch gerade jetzt mit quasi Chatbots und LLMs ein ganz anderes Thema haben. Aber ich glaube, bei den allermeisten Firmen, die quasi so in Europa unterwegs sind, ist, glaube ich, Leads schon weiterhin ein ganz guter Weg, den man sich angucken kann.
Julia, wie gehe ich mit Sichtbarkeitsverlust um, wenn ich selbst nichts geändert habe?
Ja, ich sag mal, das ist, glaube ich, kein seltenes Szenario, ja, dass du an Sichtbarkeit verlierst, auch wenn du jetzt nicht irgendwie großartig was umgestellt hast. Ich glaube, viele kriegen es regelmäßig bei irgendwelchen Core-Updates mit. Also grundsätzlich, wenn ich einen Sichtbarkeitseinbruch habe, dann würde ich loslegen und in die Detailprüfung reingehen. Ja, also was genau ist eingebrochen? Welche Seiten sind betroffen? Welche Keywords sind betroffen? Woran liegt es, ja, dass meine Sichtbarkeit runtergegangen ist? Und dann würde ich mir die Inhalte anschauen, ne, und gucken, was ich dort verändern muss, um meine Rankings eben wieder zu etablieren, beziehungsweise die Sichtbarkeit wieder aufzubauen. Man kann natürlich auch technisch reingucken, ne, also wenn du jetzt ganz viel Sichtbarkeit verloren hast, ja, dann ist vielleicht auch technisch irgendwas im Argen. Das heißt, weiß ich nicht, du hast aus Versehen alles auf Noindex gestellt. Klingt absurd, ist aber tatsächlich schon mal vorgekommen. Das heißt, solche Dinge, ne, also die technischen Basics mir nochmal angucken, ob dort vielleicht irgendwas passiert ist. Du denkst, du hast nichts umgestellt, aber die Technik hat doch irgendwas gemacht, ja, oder was wir auch hatten, irgendwelche Produkte wurden umgenannt und es wurden keine Weiterleitungen gebildet und entsprechend ist hier die Sichtbarkeit eingebrochen. Solche Themen, aber das findet man leicht raus, wenn man sich genau anguckt, welche Seiten betroffen sind. Na, und wenn du dann siehst, okay, all deine Produktseiten sind auf einmal in der Sichtbarkeit eingebrochen, dann glaube ich, kriegst du sehr schnell mit, woran das liegen könnte.
Ich habe gerade parallel mal bei uns was nachgeschaut. Johannes, seit wann habt ihr die Anmerkung mit drin bei Systrix, dass es ein AI-Overview gibt? Das sehe ich zum ersten Mal, aber wahrscheinlich war ich zu lange nicht drin.
Gibt es in der Tat schon ein bisschen länger.
Okay, spannend. Also ich habe gerade auf einem bestimmten Keyword nachgeguckt, weil etwas, was Johann eben gesagt hat, und da sind wir relativ viel vertreten in AI-Overviews. Ich erzähle da immer wieder gerne die Story. Ich habe sie schon, glaube ich, 10-mal erzählt, also sorry für die Langeweile. Bei der Keynote von Philipp Westermeier waren wir damals auf Platz 1 aller Marketing-Domains angezeigt in Bezug auf AI-Overviews. Ich kann euch sagen, ist leider nicht mehr so, aber das habe ich tatsächlich jetzt gerade zum ersten Mal gesehen. Ich glaube, da wurde damals wurden die Rankings von irgendeinem Wettbewerber von euch angezeigt.
Das kann ich mir kaum vorstellen.
Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen über zur nächsten Frage. Wir haben vorhin darüber, wer hat vorhin gesagt, dass ich erinnere mich nicht mehr am Anfang, ich glaube, Johannes war es, aber korrigiert mich, wenn ich falsch bin, dass ChatGPT kein Geld mehr hat und deswegen jetzt Anzeigen schalten muss. Warst du das vorhin? Bei einem deiner 27 Hypothesen, die du aus den letzten Wochen erzählt hast. Folgefrage. Ich habe irgendwo eine Aussage gelesen, scheinbar gibt ChatGPT wirklich zu wenig Klicks weiter, sprich ein Pay-per-Click-Modell macht für die wie bei Google keinen Sinn. Werbung in ChatGPT soll nach Impressionen bezahlt werden. klarer Hinweis darauf, dass LLMs kaum noch Traffic bringen oder zu wenig schon immer gebracht haben. Auf welche KPIs optimiert ihr aktuell, beziehungsweise kannst du das überhaupt bestätigen?
Genau, also das ist auch das, was ich jetzt gehört habe, dass quasi ChatGPT nicht quasi kein klassisches Performance-Marketing macht, im Sinne von man bezahlt pro Klick, sondern eher Brand-Marketing im Sinne von man bezahlt dafür, dass man angezeigt wird. Die werden sich schon was dabei gedacht haben. Also wenn man quasi als Vorbild Google hat und sieht, wie es bei denen funktioniert, dann gibt es eigentlich keinen Grund, es nicht genauso zu machen, wenn es so funktionieren würde. Also wenn man quasi ein Produkt hätte, was genauso gut wie in Google funktionieren würde, würde man auch sagen, man baut ein Auktionsmodell und holt quasi einfach das Maximale raus. Wenn ChatGPT es komplett anders startet, dann werden sie das schon gut überlegt haben. Da sitzen ja keine Idioten, sondern sitzen ja schon Leute, die ihr Excel wahrscheinlich ganz gut bedienen können. Und die sagen jetzt halt, wir wollen quasi für das Ausspielen der Anzeige Geld haben. Es gab, glaube ich, zwischendurch mal so einen kleinen Leak, wo quasi Klickraten auf AI-Citations gezeigt wurden und die lagen ja irgendwie deutlich unter 1%. Also das waren ja absurd niedrige Zahlen. Das heißt, ich glaube, wir müssen leider davon ausgehen, dass aus Chatbots nahezu keine Klicks rauskommen, kein Traffic rauskommt. Und das wird, glaube ich, so ein bisschen die Antwort von ChatGPT darauf sein, dass einfach das Modell gar nicht darauf aufgebaut ist, dass Leute rausklicken. Wenn ich halt beim ChatGPT eine Antwort haben will, dann will ich die Antwort da lesen und dann bin ich eigentlich mit dem, kann ich vielleicht noch 3 Rückfragen stellen, aber ich möchte in der Regel halt nicht irgendwie rausklicken. So, und dass jetzt dann ChatGPT da irgendwie Anzeigen reinbauen muss, ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Google hat ja zufälligerweise am gleichen Tag erklärt, dass sie bei Gemini erstmal keine Anzeigen einbauen, weil es überhaupt nicht zum Konzept von Chatbots passen muss. Was schon ziemlicher Seitenhieb war und was, glaube ich, aber natürlich erstmal ein riesengroßer Vorteil ist, dass Google Gemini nicht quasi dahin bringen muss, dass sie schnell damit Geld verdienen, während ein OpenAI ja schon gesagt hat, quasi der Verkauf von Werbung ist die letzte Möglichkeit, die sie haben, und die scheinen sie jetzt zu ziehen. Naja, und jetzt werden sie probieren, da irgendwie Geld mit zu verdienen. Und ich bin gespannt, ob das gut klappt. Ich kann mich daran erinnern, dass ein Perplexity das im letzten Jahr auch probiert hat. Und ich glaube, es hat halt überhaupt nicht funktioniert. Ich glaube, quasi Werbung in Perplexity ist kein relevanter Kanal, mit dem Perplexity Geld verdient, sondern ist eigentlich eher der Beweis dafür, dass es nicht funktioniert. So, obwohl ein Perplexity ja vom System deutlich näher an einem Google ist als an einem ChatGPT, würde ich sagen. Das heißt, das wird, glaube ich, jetzt, glaube ich, ganz spannender Realitätsabgleich in dieser AI-Bubble werden.
Was sagst du denn zu der Aussage, ich habe bei SEO Südwest gelesen, dass eine Analyse von SimilarWeb und einer weiteren US-Webseite, ich komme gerade nicht auf den Namen, der Suchtraffic im Jahresvergleich gerade mal um 2,5% gefallen sein soll bei 40.000 Webseiten. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass es nicht nur eine Nische ist, sondern das ist schon sehr breit gewesen. Ich habe die Studie nicht komplett gelesen, sondern nur die Zusammenfassung. Hältst du das für realistisch? Ich weiß ja, dass du dich viel mit solchen Zahlen beschäftigst.
Naja, ist auf jeden Fall auch das, was Google ja schon wiederholt im letzten Jahr gesagt hat, dass durch gerade die AI-Overviews Leute mehr suchen, weil sie merken, Suche funktioniert heute einfach besser als früher. So, man kriegt schneller die Antworten, die man haben will und kann Suche auch noch für Sachen benutzen, die man vielleicht vor 3 Jahren gar nicht mit klassischer Suche machen konnte oder nur mit sehr viel Aufwand und was dann quasi nur 3% der Leute gemacht haben. Das steht heute, glaube ich, durch die AI-Overviews einem viel größeren Publikum zur Verfügung. Und dass die Anzahl der Suchen damit steigt, das scheint so zu sein. Genau, also da gibt es, glaube ich, gerade wenig Zweifel dran, dass es in diese Richtung geht.
Gut, dann nächste Frage. Ich gucke mal, was noch so reingekommen ist. Wir sind mit den Fragen, die im Vorfeld gestellt wurden, die ich ein bisschen gebündelt habe, eigentlich durch, aber wir haben noch ein bisschen Zeit und es sind noch ein paar Fragen reingekommen. Lieber Sebastian, welches KI-Tool, ich weiß nicht, ob die Frage bei dir richtig ist, aber du hast ja auch ein Content-Team, mit dem du zusammenarbeitest, vielleicht hast du da ein paar Infos. Welches KI-Tool nutzt ihr aktuell am liebsten zum Texten oder für andere SEO-Aufgaben?
Also zum Texten würde ich natürlich niemals ein KI-Tool nehmen, höchstens um mir Inspirationen geben zu lassen. Also bitte nicht, schreibt selber. Zum Texten, wie gesagt, kann ich dir gar nicht sagen, was wir aber machen für Themenrecherche und für Themenaufbau und so, arbeite ich momentan mit Gemini. Das hilft ganz gut, wenn man dem sagt, was man braucht, was man möchte. Und ich glaube, wenn man moderne KI-Assistenten nimmt, kann man, glaube ich, fast jeden nehmen. Also ein reines Content-Produktionstool kann ich gar nicht empfehlen. Ja, und für SEO-Arbeit tatsächlich ab und zu Perplexity, wenn es darum geht, wirklich mit Daten zu arbeiten und Konzeptarbeit zu leisten. Und ansonsten habe ich halt auch mich schon an Gemini gewöhnt, weil das die meisten Leute auch benutzen. Und ich finde es ganz optimal, wenn man das halt das benutzt, was die eigene Zielgruppe zweiten Grades an der Hand hat.
Johann, bevor ich dir die nächste Frage stelle, ich habe in unserem Chat übersehen, dass du noch eine Ergänzung zum Thema Sichtbarkeit hattest.
Ja, ich habe über die mehrere sehr schmerzhafte Sichtbarkeitsanalysen, die ich in der Vergangenheit machen musste, so ein bisschen einen systematischen Prozess mir gebaut und dachte, vielleicht ist der für den einen oder anderen immer hilfreich, weil Johannes weiß das viel besser. Sichtbarkeit so grob ist ja Anzahl Keywords mal Position mal Suchvolumen. Das heißt, wenn mein Sichtbarkeitsindex sinkt, dann muss entweder ich weniger Keywords haben, für die ich ranke, auf schlechteren Positionen ranken, oder es muss weniger Suchvolumen für diese Keywords geben. Und was ich ganz häufig sehe, ist, dass man sich vor allem auf diese Position beschränkt und damit ganz viele mögliche Erklärungen entsprechend ausblendet. Deswegen schaue ich meistens erstmal die anderen Felder an. Also hat sich die Anzahl der Keywords verändert, für die ich ranke? Ist da irgendwas weggebrochen? Dann gucke ich nach dem Suchvolumen und dann zuletzt erst nach der Position. Und wenn sich die Position verändert hat, dann ist ja die Frage, okay, also wenn darin die Erklärung liegt für den Sichtbarkeitsverlust, dann kann es eigentlich auch nur wieder eine Handvoll Gründe geben. Also erster Grund, Menschen verhalten sich anders. Also Google reagiert darauf, weil jetzt vor Weihnachten die Leute vermehrt nach Keksen suchen und dadurch werden jetzt aktuellere Keksrezepte angezeigt. Oder so solche Sachen, ne? Also dass du eine gewisse Saisonalität im Userverhalten hast und Google reagiert darauf. Zweite mögliche Erklärung ist, Wettbewerber haben was geändert. Also wenn ich mir dann mehrere Keywords anschaue und es sind immer dieselben Seiten, die jetzt vor mir ranken, dann haben die vielleicht was richtig gemacht, dass ich gar nichts falsch gemacht habe oder verändert habe, sondern dass die jetzt auf einmal was richtig machen, was sie vorher gemacht haben. Dann ist die Frage, hat Google was am Algorithmus geändert? Das wäre dann, okay, was sind Seiten, die vergleichbar sind mit meiner, haben die auch alle verloren? Wenn da sich Muster auftun, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Google was gemacht hat. Und wenn es nichts davon ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass vielleicht du nichts geändert hast, aber jemand anders was an deiner Seite geändert hat, was dir so nicht bewusst war. Das, die Gründe oder die Dinge, die geändert werden können, die sind sehr vielfältig und oft sehr klein. Also ich habe jetzt in den letzten 3 Wochen mit 2 Kunden, mit denen ich so einen lockeren Draht pflege, gesprochen, bei denen jeweils über 1 Million Produktdetailseiten deindexiert wurden durch einen dummen Fehler. Ein dummer Konfigurationsfehler. Das eine war irgendwie so ein Ländermanager, der irgendwie nicht was ein Häkchen falsch gesetzt hat in seiner Konfiguration. Und das andere war ein Release, das ein bisschen schief gegangen ist. So, und das muss man dann erstmal wieder auffangen, wenn irgendwie auf einmal 1 Million deiner Detailseiten deindexiert wurden. Und das schlägt natürlich nicht sofort irgendwie beim SEO auf, je nachdem, wie dein Monitoring aufgebaut ist. Und nur weil es keinen Release gab oder kein Jira-Ticket, an dem man beteiligt war oder so, heißt es ja nicht, dass nicht irgendjemand anders in der Organisation was geändert hat. Und da kann auch dazu gehören, hatten wir auch schon mal, dass jemand gesagt hat, naja, die alte Domain, die benutzen wir seit 2 Jahren nicht mehr, dann können wir sie ja jetzt auch abschalten und brauchen kein Geld mehr dafür zu bezahlen für die Domain und dann den Domain gekündigt hat und die auf einmal frei war. So, solche Späße kann halt auch immer sein. Genau, aber das ist so ein bisschen der Prozess. Ist das Anzahl der Keywords, ist es Position, ist es Suchvolumen? Und wenn es Position ist, dann verhalten sich Menschen anders. Hat Google was geändert? Haben Wettbewerber was geändert? Und dann erst habe ich was geändert. Und das nochmal kritisch zu gucken. Genau.
Julia, eine Frage, die gerade reinkam. Ich versuche es ein bisschen umzuformulieren. Wie würdest du Maßnahmen für, ich tue mir immer noch schwer, Geo zu sagen, weil für mich ist Geo immer noch gleich SEO, aber das sollen jetzt vielleicht die Nuancen, ich will nicht an die Wand gestellt werden, ich lese vor, wie es hier ist. Wie würdest du die Maßnahmen für Geo priorisieren, wenn ich dir drei Schlagwörter mal nenne? Digitale PR, ich würde es auch Linkbuilding nennen, On-Page-SEO und das ganze Thema Content, hier steht Blogging. Was ist für dich das Wichtigste? Worauf sollte man am meisten achten? Wie würdest du die drei Maßnahmen priorisieren?
Ach, ja, die Prio. Ne? Also ich glaube, es hängt auch ein bisschen davon ab, was du für Budget hast und wie du bei dir selbst im Unternehmen die Silostrukturen vielleicht schon so ein bisschen eingerissen hast. Mit On-Page-SEO kannst du natürlich erstmal auch alleine loslegen. Ne? Das heißt, dass du die technische Basis ordentlich glatt ziehst, dass du deine Hausaufgaben machst, dass du die Basics richtig umgesetzt hast. Das kannst du auch relativ unabhängig von anderen Abteilungen machen. Das heißt, damit würde ich in jedem Fall loslegen. Im Bestfall allerdings hast du das schon gemacht. Ja, weil da gebe ich dir recht, Mario, Geo ist nichts anderes als SEO in Erweiterung. Ja, also wie damals, als wir andere Dinge für uns entdeckt haben. Wir haben es auch nicht Leo genannt als Linkbuilding, der heiße Scheiß war. Ne? Aber es ist letztendlich eine Erweiterung und wir müssen uns dran gewöhnen. Aber On-Page-SEO funktioniert dort ähnlich. Ne? Und klarzustellen, dass ein AI-Bot auf deine Seite kommen kann, wenn du das möchtest, dass er alles verstehen und auslesen kann und dass er alles mitnehmen kann, glaube ich, das würde ich als erstes angehen. Sonst stirbst du eh in Schönheit, auch wenn du den besten Content der Welt auf deiner Seite hast. Dann würde ich den Content angehen. Ne? Das heißt, zum einen sicherstellen, dass du einen gewissen Content-Match hast, auch zu der konversationalen Suche. Das heißt, wirklich sicherstellen, dass du Themen abbildest, die auch passiert sind. Ich hatte so ein schönes Beispiel von einem Content-Team. War der Use-Case drin. Ich bin mit dem Fahrrad unterwegs und dann hole ich mir einen Kratzer am Rücken und dann kann ich das nicht verarzten. Wer kennt's nicht? Also ich kenn's nicht. Ich weiß nicht, wie man Fahrrad fahren soll, rückwärts gegen die Wand, dass man so einen Kratzer am Rücken kriegt. Aber reale Use Cases, ja, dass du ein Matching hast, dass du solche Themen auf deine Seite bringst. Struktur haben wir jetzt schon drüber gesprochen. Ne? Da würde ich jetzt nicht nochmal zu tief reingehen. Wenn aber, dass du eben diese klare Strukturierung hast, die Uniqueness, ne? Eat-Faktoren, Expertise, Autorität, Trust auf deiner Seite ausstrahlst. Und dann sind wir eigentlich, wenn wir darüber reden, schon beim Thema digitale PR. Ne? Und das ist letztendlich, ja, haben wir eigentlich ja schon Ewigkeiten mit PR zusammengearbeitet im Bereich Linkbuilding. Jetzt wird es halt noch ein bisschen intensiver, weil es für uns enorm wichtig wird, weil wir eben in AI Search nicht zwingend mit unserer Seite oder unserer Brand-Seite selbst erscheinen, sondern eben über sogenannte Mittelsmänner. Ja, das heißt über Fachmagazine, Portale, wie auch immer. Und es ist halt bemerkenswert, wie ein einziger Artikel zu den Top 5 Sonnencremes des Sommers dafür sorgen kann, dass du dort erscheinst, obwohl du sonst alles richtig gemacht hast. Du bist nur nicht in diesem Artikel und du funktionierst oder passierst nicht in AI Search. Ne, das heißt, da zusammen mit dem PR-Team und dafür musst du diese Silos eben aufbrechen, zum einen rauszufinden, und das können wir jetzt, welches sind denn die Magazine, die hier gerne genommen werden? Ja, also wo musst du bitte rein? Hier, bitteschön, PR-Team. Und was sind die Content-Formate, die wir brauchen? Ja, sind es nur Listicles, dann musst du den einen oder anderen Euro in die Hand nehmen und dich da auch mal einkaufen. Sind es vielleicht einfach spannende Fachartikel? Ne? Dann reicht es auch, wenn du genug Relevanz aufgebaut hast, dass man nicht an dir vorbeikommt oder Vergleichsseiten oder ähnliches. Ne? Aber das können wir alles PR-Teams geben und dann können wir uns zusammen an einen Tisch setzen und einen PR-Kampagnenplan aufbauen. Ne? So in der Reihenfolge würde ich es machen. Letztendlich würde ich empfehlen, alles gleichzeitig zu tun. Aber wenn es eine Reihenfolge geben muss, dann würde ich wahrscheinlich die nehmen.
Wir haben jetzt noch 4 Minuten Zeit. Ich würde gerne 3 Fragen noch abhandeln. Deswegen bitte schnell und kurz fassen, damit wir... Schafft ihr das überhaupt? Egal, ich schaffe es meistens nicht. Ich hoffe, ihr schafft es besser als ich. Dementsprechend, ich fange einfach mal an. Die erste Frage an dich, Sebastian, weil es eine Folgefrage zu deiner Aussage eben mit Gemini. Ist Gemini für die Erstellung von Content die erste Wahl wirklich? Fragezeichen. Gibt es keine Bedenken, dass versteckte Muster in den Texten enthalten sind? Kann man Gemini per API bedenkenlos in Content-Tools einbinden oder sollten KI-Texthilfen von Nicht-Google-Firmen kommen?
Also wie gesagt, es gibt dedizierte Tools, die fürs Schreiben da sind. Die würde ich immer bevorzugen, ja. Ich würde grundsätzlich davon abraten, einfach die KI nur schreiben zu lassen und das dann irgendwo abzukippen und zu warten, dass es funktioniert. Also wenn, dann inspirieren lassen, da gerne testen. Ich arbeite mit Gemini. probiert es gerne aus, aber probiert auch gerne eins von diesen zahlreichen Redaktionstools. Ja, ob das nur bei Google liegt oder nicht, ich glaube, da sind die momentan nicht so weit, dass die sagen, wir gucken mal, was die Leute da schreiben lassen. Das ist kapazitär auch relativ anstrengend, glaube ich. Aber grundsätzlich, ja, Finger weg von reinem AI-Content, um den ins Internet zu stellen. Und wenn du dich inspirieren lassen willst, kannst du gerne ein paar andere Tools testen.
Johannes, wir befinden uns auf einem stark umkämpften Markt, auf dem auf der gesamten Bandbreite der Keywords ein hoher Wettbewerb herrscht. Lohnt es sich in solchen Fällen überhaupt Kapazitäten in eine erhöhte Content-Frequenz und Qualität zu stecken?
Ja, ich glaube, es hängt leider in der Tat, ich glaube, es gibt halt nicht die eine pauschale Antwort, die du jetzt ganz gerne hättest. Es hängt in der Tat von deinem Markt ab. Ich glaube, Google ist mittlerweile echt sehr gut darin zu verstehen, was ist der Markt, wie ist der Marktumfeld, wie ist die Intention, was suchen die Leute eigentlich in deinem Markt? Und wenn das halt ein Thema ist, wo es wirklich um aktuelle Nachrichten geht oder um quasi aktuelle Entwicklungen, dann musst du halt auch die aktuellen Entwicklungen irgendwie begleiten. Wenn das ein Thema ist, wenn du irgendwas zu altgriechischer Literatur machst, wo sich gar nicht so viel bewegt, dann reicht wahrscheinlich auch ein Update für alle Jahre.
Es geht um Karriere, Fachkräftemangel, wahrscheinlich so Sachen wie Stepstone, Monster und so weiter als Konkurrenz, wenn ich es richtig, ich habe gerade mal auf die Domain geguckt. Das ist, glaube ich, auch ein hart umkämpfter Markt, wenn es um Jobs geht.
Ja, ich glaube, da gibt es schon ausreichend viele neue Themen, die sich jeden Monat so erübrigen. Muss ja nur quasi einmal die Nachrichten angucken, irgendwas zu Krankentagen, zu Fehlzeiten, zu also Teilzeit und so. Ich glaube, da gibt es schon so viele Themen, die man quasi abhandeln sollte, um für Google in diesem Bereich relevant zu sein.
So, die letzte Frage, Johann, für dich. Ich sage vielleicht mal vorab, für alle deren Fragen, hier sind noch ganz viele reingekommen und ich finde das cool, dass wir jetzt wirklich von Mal zu Mal mehr Fragen haben. Es gibt eine Userin, die hat mir hier, glaube ich, 16 Fragen reingestellt, immer in Häppchen, aber es ging immer ums gleiche Thema. Ich habe es nicht aufgenommen, nicht, weil ich das Thema nicht spannend finde, es geht um Kannibalisierung, sondern weil ich es nicht zusammengeordnet bekommen habe und es nicht in einem stand und ich hier zu viel Zeit verbraucht hätte dafür. Bitte schickt mir das gerne nochmal gebündelt und ich nehme die Frage fürs nächste Mal mit. Ich wollte dich nicht übergehen. Das gilt aber auch für alle anderen. Wir haben immer nur kurz Zeit. Wir wollen jede Frage beantworten, aber fasst es kurz in einer Wolke zusammen, also in einer Aussage, dann ist das für mich einfacher. Oder schickt es mir fürs nächste Mal ausführlich und ich lasse es mir dann, ich baue es dann gut ein. So, letzte Frage, Johann, an dich. Sehr technische Frage, so fängt der Satz an. Wir sind ein Online-Shop auf dem Shop-System JTL. Wie prüfe ich, ob Gemini, Chat, GPT und Co. gut auf unsere Seite Inhalte zugreifen kann. Jeder spricht immer nur, welche Anforderungen erfüllt sein müssen, aber nicht, wie ich es checken und umsetzen kann.
Also das eine, wenn man Zugriff auf die Logfiles hat, mal in die Logfiles reinzugucken und mal zu gucken, ob diese Systeme überhaupt da sind. Also sehe ich irgendwie einen User Agent von OpenAI oder Googlebot Extended, nee, den sieht man nicht, aber sehe ich einen dieser Bots entsprechend da? Das ist, glaube ich, so der erste Part. Der zweite ist, und das mache ich sehr häufig mit Publishern, die Content haben, der hinter der Paywall steht. Und dann kommt immer, einmal im Monat kommt jemand an, der irgendwie in der Redaktion sitzt oder so und sagt, jemand kann hinter die Paywall gucken, ich habe einen Artikel geprüft und ich kriege eine Zusammenfassung. So, dann guckst du dir das Beispiel an und guckst näher an, was Gemini oder ChatGPT sich da geantwortet hat und stellst fest, okay, die Inhalte, die da geantwortet werden und der Inhalt dieser Antwort entspricht nicht dem, was in dem Artikel steht. Da werden Leute irgendwie benannt, die nicht im Artikel vorkommen oder Zitate, die nicht im Artikel vorkommen. Und sowas funktioniert genauso gut für Shops. Also zu sagen, hey, guck dir mal bitte das Produkt auf diesem Shop an und sag mir mal, ob diese Kriterien erfüllt sind. Und da dann zu gucken, ist denn das wirklich die richtige Antwort für das Produkt auf dieser Seite? Oder ist da irgendwas ausgedacht? Ich glaube, das ist der einfachste Weg, um dahin zu gehen, zu sagen, guck dir das an und sag mir, was da drauf steht, und dann zu gucken, ob das auch wirklich da steht und sich nicht darauf zu verlassen, dass in der riesen Textwolke, die man bekommt, dann auch wirklich das Richtige drin steht.
So, vielen lieben Dank. Wir sind 2 Minuten über der Zeit. Wir haben auch schon mal länger überzogen. Also deswegen will ich nicht von großem Verzug sprechen. Ich fand es sehr spannend wieder heute. Ich habe selbst 2 Sachen mir aufgeschrieben, die ich mit meinem Team nachgehen will. Wenn euch die Session gefallen hat, wir freuen uns über Emojis, die jetzt hier regnen, und vor allem freuen wir uns darüber, wenn ihr
uns ein Feedback gibt. Also nochmal, ihr könnt uns Fragen schicken fürs nächste Mal. Ihr könnt uns einfach auch sagen, was euch gefällt, was euch nicht so gut gefällt. Lange Rede, kurzer Sinn. Erstmal ein ganz dickes Dankeschön an euch vier wieder für die tolle Vorbereitung und das kann ich, glaube ich, jetzt nach einem Jahr SEO Systrix Talk sagen, dass das immer so reibungslos mit euch funktioniert und wir auch wirklich in der Vorbereitung hier nicht das Gefühl haben, dass da irgendwas nicht ernst genommen wird, sondern ich finde das wirklich klasse, wie toll wir hier diskutieren und was dabei rumkommt. Auch an euch vier, das Feedback danach ist immer wirklich sehr, sehr gut und ja, wir lesen das auch gerne. Also ihr könnt uns gerne, was nicht heißt, dass ihr uns nicht auch negative Punkte schicken könnt, ich gebe die dann auch weiter. Auch wir tauschen uns manchmal aus, ich kriege manchmal Feedback von den Speakern, was ihnen gefällt und was ihnen nicht gefällt. Also wir versuchen das Format weiter zu optimieren für euch und das ist die Message, die ich quasi rübergeben will. Ansonsten zum Abschluss der heutigen Folge, ich hatte selten so viel Bezug zu meiner Community, was natürlich mit dem anstehenden Event zu tun hat. Wir haben die 2000 Anmeldermarke überschritten, das heißt, die 2500, die wir erreichen wollten, werden wir hinkriegen und das bedeutet auch, dass nicht mehr lange unendlich viele Tickets da sind. Also wir müssen bei 2500 auch abriegeln beim ersten Mal. Feuerwehr und Co. lässt grüßen. Heißt, wer noch Bock hat zu kommen, es gibt nur noch wenige Tage die Möglichkeit. Ich gehe davon aus, dass Mitte Februar vielleicht alles weg ist, wenn es so weiterläuft, vielleicht 5 Tage später. Ich freue mich, wenn ihr alle kommt. Wir haben was Geiles vorbereitet. Ich glaube, das wird richtig cool. Wir waren gestern mit dem Technikteam nochmal vor Ort. Sowas, was wir da auffahren, haben wir noch nie aufgefahren und ich hoffe, ihr habt richtig Bock drauf. In diesem Sinne, Johann schreibt gerade in dem internen Check, wir haben bald Valentinstag, ihr könnt dann genau einen Tag vorher eurem Liebsten noch ein Ticket checken. Finde ich eine super Idee. Ich wünsche euch einen tollen Start in den Februar und wir hören uns wieder. Ihr kriegt, warte mal, der SEO Talk ist schon online, ihr könnt ihn sogar schon buchen am 26.02. auf unserer Webinarseite. Geht es weiter? Dabei sind Johannes und Johann wieder. Markus kommt dazu und Vanessa dieses Mal. Wird wieder eine coole Runde. Ich hoffe, wir sehen uns da. Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.